Im zweiten Kapitel des ersten Buch Mose heißt es: Und Gott pflanzte einen Garten in Eden gen Osten hin. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaue und bewahre. Und bei Johannes heißt es im 20. Kapitel, spricht Jesus zu Maria: Frau, was meinst du? Sie aber meint, es sei der Gärtner. Liebe Gemeinde, etwas vom Schönsten in dieser Jahreszeit ist die wechselnde Blütenpracht der Gärten. Obwohl ich eigentlich ein Morgenmuffel bin, stehe ich jetzt gerne früh auf, um in der morgendlichen Stille in meinen Garten zu gehen. Im Frühsommer höre ich den Gesang der Vögel und jeden Tag schaue ich nach, was neu aufgeblüht ist und wie sich die Farben der verschiedenen Blumen zusammenfügen zu einem wunderbaren, lebendigen Kunstwerk. Wenn wir gemeinsam im Garten frühstücken, sagt mein Mann dann immer wieder, das ist ja wirklich ein richtiges Paradies, eine Oase von Frieden, ein Stück heile Welt. Und ich glaube, dieses Gartenlob lässt sich auf alle anderen Gärten übertragen. Aber wer Gärten nicht nur geruhsam von außen betrachtet wie mein Mann, sondern in ihnen auch richtig arbeitet, weiß, dass sich hinter der paradiesischen Schönheit auch noch andere, gar nicht so schöne Seiten verbergen. Und ich meine damit nicht die Mühe, die in jedem Garten steckt. Denn auch das Paradies ist im Gegensatz zum Schlaraffenland kein völlig arbeitsfreier Raum. Und nur in Klammern, wie wenig paradiesisch ein Leben völlig ohne Arbeit ist, das können nicht nur Arbeitslose bestätigen. Auch wer in den Ruhestand geht, sucht sich in der Regel Aufgaben, die ihn oder sie fordern und erfüllen, um nicht in ein Loch von Langeweile und Sinnlosigkeit zu verfallen. Und was die Gartenarbeit angeht, das ist ja nun wirklich eine höchst lustvolle Arbeit. Die Bibel erzählt jedenfalls, dass auch Adam arbeitet. Nachdem Gott selbst einen Garten in Eden gepflanzt hat, setzt er den Menschen hinein, dass er ihn bebaue und bewahre und im Wechsel von Arbeit und Ruhe die Wonnen dieses Garten genieße. Das heißt, bei aller Arbeit muss der Mensch im Paradies aber noch nicht kämpfen gegen eine widerspenstige Erde, die den ersehnten Ertrag verweigert, gegen Parasiten, die Obst und Gemüse und Blumen aussaugen und absterben lassen. Im Paradies muss er auch noch nicht wie wir die tausend Grausamkeiten im Garten sehen, Reste gefressener Vögel, Pflanzenruinen, die gefräßige Wühlmäuse hinterlassen oder die verheerenden Angriffe ganzer Schneckenarmeen, die gerade jetzt so richtig zuschlagen. Im Paradies gilt noch nicht das Gesetz von Fressen und Gefressen werden. Im Paradies herrscht noch Frieden, herrscht noch Shalom. Alle Geschöpfe leben in Einklang mit Gottes Willen und in Respekt voreinander. Selbst der Löwe frisst Gras. So jedenfalls das utopische Bild der Schöpfungsgeschichte. Aber diese paradiesischen Zustände sind vorbei. Das spiegelt sich deutlich hinter dem schönen Anblick unserer Gärten. Auch wenn sie perfekt gestaltet sind, sind sie doch nur gebrochene Abbilder des Paradieses, weil ihr Frieden trügt. Und trotzdem halten sie die sehnsuchtsvolle Erinnerung wach an das Verlorene, an die Utopie eines Ursprungs, als die ganze Erde noch nicht von Feindseligkeit aller Art bedroht und vergiftet war, als Menschen noch ohne Angst leben konnten. In unseren Kirchenliedern weisen die irdischen Gartenwonnen auch in die Zukunft, die Gott verheißen hat und die noch utopisch ist, und das heißt ja auf Deutsch, die noch keinen Ort hat. Wenn am Schemel seiner Füße und am Thron schon solcher Schein, oh, was muss an seinem Herzen erst für Freud und Wonne sein, haben wir gerade gesungen. Oder ach, denke ich, bist du hier so schön und lässt es uns so lieblich gehen auf dieser armen Erde. Was wird doch wohl in nach dieser Welt, dort in dem reichen Himmelszelt und güldenem Schlosse werden. Welch hohe Lust, welch heller Schein wird wohl in Christi-Garten sein. Wie muss es da wohl klingen? Die Hoffnung, dass das Paradies mit seinem umfassenden Frieden nicht auf ewig verschlossen bleibt, sondern dass Gott die Pforten wieder aufschließen wird, nährt sich auch in der Bibel oft an der irdischen Erfahrung, wie sich die Erde verwandelt, wenn Regen auf das dürre Land fällt und aus der Wüste ein Garten wird. So wird es sein, wenn Gott seine Verheißungen wahr macht. Es werden Wasser aus der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Land. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, werden Teiche stehen. Und wo es Dürre gewesen ist, sollen Brunnquellen sein. Und in dieses blühende Zukunftsland werden die Erlösten des Herrn wiederkommen, nach Zion. Und Freude und Wonne werden sie ergreifen, und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. So beschreibt es Jesaja. Und in der Offenbarung, haben Sie gehört, heißt es im Schlusskapitel: Er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht vom Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens. Die tragen 12-mal Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Frucht. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Ich glaube, in unserem manchmal viel zu regenreichen Wuppertal können wir gar nicht so richtig ermessen, welche Faszination solche Bilder voller Wasser und voller Grün für alle Menschen heißer und ausgetrockneter Länder haben und welche Kostbarkeit Gärten dort sind. In der biblischen Zeit waren von der Jahreszeit unabhängig blühende Gärten etwas, das vor allem den Königen vorbehalten blieb. In Prediger 2 erzählt der König Salomo alle seine Errungenschaften auf und erwähnt ausdrücklich: Ich machte mir Gärten und Lustgärten und pflanzte allerlei fruchtbare Bäume hinein. Ich machte Teiche daraus zu bewässern, den Wald grünender Bäume. Auch in den anderen orientalischen Kulturen war das Gärtnern nicht etwa Sache der kleinen Leute, sondern auch da gehörte es zu der Würde des königlichen Amtes. Mehr noch, in Stellvertretung für die Gottheiten legte der König dort selbst Gärten an. Und indem er auf diese Weise die Fruchtbarkeit der Erde regulierte, bewies er gleichzeitig für alle sichtbar seine quasi göttliche Macht. In der Bibel ist Gott der König der Welt. Und bei der Erschaffung der Erde ist Gott der Gärtner, der einen Garten in Eden pflanzt. In den setzt er den Menschen, den er gemacht hat, und der Mensch soll in dem Garten Eden im Einklang mit Gottes Willen ihn bebauen und bewahren. Nur eine Grenze ist ihm gesetzt. Er soll vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen nicht essen. Aber Sie wissen, der Mensch hat diese heilsame Grenze, die Gott ihm gesetzt hat, überschritten. Und in der Anmaßung, sich über Gottes Gebot hinwegsetzen und selbst über Gut und Böse entscheiden zu können, hat er das Paradies verwirkt. In dieser Anmaßung zerstört die Menschheit bis heute in wachsender Geschwindigkeit das Leben der Erde und damit auch das eigene Leben. Gottes Trauer über die zerstörerische Kraft der Sünde kann vielleicht besonders gut ein Gärtner oder eine Gärtnerin nachempfinden. Denn wer die Schönheit der Pflanzen, wer die Vielfalt des Lebens in seinem Garten liebt und wer kein beschränktes Kleingärtnerherz hat, der hat wahrscheinlich ein besonderes Gespür für das Leiden, dem die ganze Schöpfung durch maßlose menschliche Gier und Gewalt ausgesetzt ist. Und der wird sich von Herzen nach Heilung sehnen. Nach der biblischen Erzählung hat das Unheil in einem Garten, im Paradiesgarten angefangen. Und das Johannesevangelium in besonderer Weise verortet bewusst das Heil, das der Messias Jesus der Welt bringt, ebenfalls in Gartengeschichten. Zu Beginn seiner Passion begibt sich Jesus mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane. Das ist ein Garten, in den er sich oft zurückgezogen hat, um Ruhe zu finden und um neue Kraft zu schöpfen. Ausgerechnet dort, in diesem Garten, wird er von Judas verraten und von bewaffneten Soldaten gewaltsam herausgeführt. Hier wiederholt sich der Verrat an Gottes Liebe und die fatale menschliche Bemächtigung über den Maßstab von Gut und Böse, die den Menschen aus dem Paradies vertrieben hat. Aber hier ist es Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, der Vertriebene ist. Und damit erhält diese unselige Wiederholung eine ganz andere Richtung. Aus dem alten Unheil schafft Gottes Güte neues Heil. Johannes merkt ausdrücklich an, dass auch die Kreuzigung Jesu in der Nähe eines Gartens stattfindet und dass sein Leichnam dort begraben wird. In diesem Garten begegnet der Auferstandene am dritten Tag der Maria Magdalena und Maria hält ihn für den Gärtner. Wir sind gewohnt, das als einen Irrtum zu bewerten, als einen Irrtum der durch Trauer bewirkten Verblendung Marias entstammt. Und schnell übergehen wir diese Stelle und konzentrieren uns darauf, wie Jesus sie danach bei ihrem Namen nennt und sich so als Auferstandener zu erkennen gibt. Aber sowohl in der Auslegungsgeschichte als auch in der Kunstgeschichte wird dem ersten Eindruck von Maria Magdalena häufig eine ganz eigene Bedeutung beigemessen. Auf einigen alten Auferstehungsbildern ist Jesus tatsächlich als Gärtner dargestellt, mit einem Spaten in der Hand, manchmal mit einem Gärtnerhut auf dem Kopf oder einer Gärtnerschürze um den Leib gebunden. Auf einer dieser Darstellungen kreuzt sich der Spaten mit der Siegesfahne, die Jesus in der Hand hält, und daneben steht das Gefäß mit dem Salböl, das Maria Magdalena mitgebracht hat. Das heißt, auf diesem Bild erscheint Jesus als der messianische Gärtner, als der, der das Werk seines Vaters fortsetzt und die Wunden der Schöpfung heilt. Der Gärtner Jesus erweist sich als der Sieger über den Tod, und der Garten, in dem sein Grab lag und der ein Ort von Trauer und Hoffnungslosigkeit geworden war, verwandelt er in einen Garten neuen Lebens. Nicht ohne Grund heißt es in der jüdischen Tradition, heißt der Friedhof in jüdischer Tradition Haus der Lebenden. Die Tür zum Paradies, das der Mensch durch seine Sünde verloren hat, steht durch Jesus wieder offen. Sie sehen, Gärten werden in der Bibel zum entscheidenden Schauplatz von Gottes Geschichte mit den Menschen. Die Freude an ihrer Schönheit, die wir empfinden, soll nicht nur mit wehmütiger Erinnerung an das verlorene Paradies, an die verlorene Harmonie des Anfangs einhergehen. Sie soll vielmehr die Hoffnung beflügeln, dass Gott selbst durch Jesus Christus am Werk bleibt und aus dem ganzen Kreis der Erde ein neues Eden schafft. Einen Ort, wo das Gesetz des Fressens und Gefressenwerdens aufhört und wo der utopische Shalom des Ursprungs endlich seinen Ort findet. In dieser Hoffnung können wir unserem Auftrag nachkommen, die Erde zu bebauen und zu bewahren und Spuren auf diese Zukunft hinlegen. Wir können daran weiterarbeiten, die Welt schöner zu machen, Oasen des Friedens zu schaffen und nicht nur in den engen Grenzen unserer Gärten. Amen. der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.